Also, hallo. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben für dich eine neue tiefgehende Analyse vorbereitet und wir begeben uns heute auf eine wirklich faszinierende und vor allem komplett ungeschönte Reise in den Westen Kameruns.
Ja, hallo auch von mir. Das wird heute echt spannend.
Auf jeden Fall. Wir verlassen nämlich mal unsere gewohnte Filterblase und schauen uns an, wie das alltägliche Leben dort wirklich aussieht.
Die Basis dafür bildet ein extrem detailreicher Reisebericht. Wir haben uns die YouTube-Transkripte und auch den Blogbeitrag des Kanals Reisen und Mehr angeschaut. Der Titel der Doku lautet passenderweise Kamerunreise, Westkamerun und wo der Pfeffer wächst.
Ein sehr treffender Titel. Absolut. Und unsere Mission für diese Analyse heute ist es, dir zu zeigen, wie sich das echte, dieses oft sehr ungleiche und widersprüchliche Alltagsleben in Kamerun abspielt. Also wirklich abseits von irgendwelchen typischen Touristenbroschüren.
Da gibt es ja kaum welche, aber ja, abseits der romantisierten Vorstellungen.
Genau. Es geht um krasse infrastrukturelle Gegensätze, um tief verwurzelte Traditionen, dann auch kuriose Luxusbegegnungen und nervenaufreibende Autofahrten.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn man an Straßen in Zentralafrika denkt, hat man ja meistens sofort Schlammpisten im Kopf.
Das ist so das klassische Klischee, ja?
Aber unsere Quelle zeichnet da am Anfang ein ganz anderes Bild. Die Fahrt geht von Yaoundé nach Bafoussam, das sind gut 300 Kilometer, und die Straße ist überraschend makellos. Keine Schlaglöcher, kaum Verkehr. Da fragt man sich schon, woran liegt das? Wohnen da einflussreiche Politiker? Was hier faszinierend ist, ist genau dieser politische Kontext. Solche perfekten Straßen existieren dort selten ohne Grund. Es ist eine Beobachtung des Autors, dass sich entlang dieser Strecke wohl einflussreiche Entscheidungsträger niedergelassen haben.
Ah, okay.
Das ist ein Phänomen, das man dort oft sieht. Der Zustand der Straße spiegelt paradoxerweise ein gewisses Maß an Korruption oder politischer Bevorzugung wider, sorgt aber für eine unfassbar angenehme Fahrt.
Wahnsinn.
Und das steht in völliger Gegensätzlichkeit zu einer anderen extrem wichtigen Route, die der Autor später beschreibt. Die Strecke zwischen Douala und Nkongsamba.
Das ist ja die wirtschaftliche Hauptader, oder?
Richtig, da rollen die LKWs, da passiert der Handel. Und dort Schlamm, tiefe Wasseransammlungen, teilweise gar kein Straßenbelag. Der Autor ordnet das sehr klar ein. Dieser Zustand hemmt die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und fördert natürlich auch eine extreme Staatsverdrossenheit bei den Menschen vor Ort.
Das ist echt ein krasser Kontrast. Und diese Achterbahn der Realität geht ja in der Stadt direkt weiter. Die kommen dann in Bafoussam an und haben ein Airbnb gebucht. Und das war ein ziemlicher Albtraum.
Gelinde gesagt, ja.
Also das lag wohl in einem Quartier, das als ziemlich gefährlich gilt. Das Haus war dreckig, es gab absolut kein fließendes Wasser und die Toiletten waren wohl echt ekelerregend.
Und der Vermieter war ja gar nicht vor Ort.
Nee, der saß bequem in Kanada. Hat kaum geholfen, nur so eine kleine Rückerstattung angeboten.
Typisch, ja.
Und dann willst du nach so einer Ankunft wenigstens an Bargeld kommen. Sie gehen also los. Ein Automat spuckt einfach gar nichts aus. Der nächste bei der Africans First Bank schluckt dann einfach die nagelneue DKB-Kreditkarte. Kommentarlos.
Weg ist sie. Stell dir vor, du stehst abends im Dunkeln in einer fremden Stadt, ohne Wasser in der Unterkunft, bist völlig erschöpft und der Automat frisst deine Karte. Wie flexibel würdest du da reagieren?
Ich glaube, ich würde durchdrehen.
Verständlich.
Aber sie hatten wohl noch eine Raiffeisenbankkarte dabei. Damit gab es dann Bargeld, wenn auch mit echt hohen Gebühren. Und ein kleiner Lichtblick, ein lokaler Wachmann vor der Bank, hat ihnen dann den Tipp für das Azad-Restaurant hinter der BCEC-Bank gegeben. Da gab es dann wenigstens ein leckeres Abendessen.
Improvisation ist da alles.
Definitiv. Aber lass uns mal von der Infrastruktur weggehen und zu den kulturellen Schätzen kommen. Westkamerun ist ja das Land der Schäferin. Und hier wird es echt interessant.
Oh ja.
Für alle, die das nicht kennen, Schäferien sind quasi die Zentralen von kleinen Königreichen oder Grafschaften. Da stehen oft riesige, imposante Gebäude aus Holz, Lehm und Stein.
Das sind wirklich beeindruckende Strukturen.
Und die Chefs, also die Häuptlinge, die vererben ihre Macht. Die sprechen dort traditionelles Recht
und viele sitzen oft sogar parallel im nationalen Parlament von Kamerun.
Genau, das ist keine reine Folklore, das ist gelebte politische und gesellschaftliche Realität.
Und diese tiefe Verwurzelung zeigt sich auch im Ahnenkult. Der Bericht erzählt da eine extrem emotionale Anekdote aus Bachingu. Der Autor hat dort das Grab einer engen Freundin besucht, die eigentlich in Paris gelebt hat und dort auch verstorben ist. Aber sie wurde nicht in Frankreich beerdigt. Sie wurde im Garten eines Familienhauses beerdigt, das gerade erst im Bau war, mitten in Kamerun.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, sehen wir hier ein ganz zentrales Element der kamerunischen Kultur. Es gibt dort diese starke Präferenz, Verstorbene auf dem absolut eigenen Grund und Boden zu beerdigen.
Um den Ahnen nahe zu sein.
Ganz genau. Selbst wenn die Familien durch wirtschaftliche Zwänge in die globale Diaspora verstreut sind, also in Paris, Berlin oder wo auch immer leben, der allerletzte Weg führt zurück zum Ursprung. Das ist existenziell wichtig.
Das hat der Autor auch landschaftlich toll beschrieben. Das war so eine ganz idyllische Szene. Das Grab lag da, mit Trockenblumen geschmückt. Direkt nebenan hat eine Horde Kinder lautstark Fußball gebolzt.
Das pralle Leben direkt neben dem Tod.
Ja. Und auf dem Erdnussfeld nebenan standen zwei neugierige Bäuerinnen, die freundlich rübergeschaut haben. Der Autor meinte, das wirkte auf ihn wie das ländliche Baden in Deutschland vor 60 Jahren. So eine ganz enge, verbundene Dorfgemeinschaft.
Ein sehr schöner Vergleich. Aber die Reise hat ja auch völlig andere, eher absurde Momente zu bieten.
Oh ja, ich muss echt lachen, wenn ich an diesen nächsten Kontrast denke. Plötzlich taucht da das Tagidor Garden Hotel de Bangu auf.
Ein unglaublicher Ort.
Der Autor nannte es ein Denkmal des schlechten Geschmacks. Das steht da einfach mitten im Nirgendwo. Eine pompöse Luxusanlage mit Tierstatuen, künstlichen Teichen und einem riesigen Pool. Er fand das völlig befremdlich und hat sich gefragt, was das überhaupt mit Kamerun zu tun haben soll.
Aus seiner europäischen Perspektive ist das natürlich ein krasser Kulturschock in die falsche Richtung.
Aber seine kamerunischen Begleiterinnen fanden es großartig. Und afrikanische Nationalmannschaften logieren da wohl auch sehr gerne.
Das ist eben ein ganz anderes Verständnis von Status und Luxus, das dort sehr geschätzt wird.
Der Witz ist ja, der Autor hat am Ende sogar zähneknirschend für eine Führung durch diese Anlage bezahlt.
Aber nicht wegen der Architektur.
Nee, absolut nicht. Er hatte schlimme Verdauungsprobleme und brauchte einfach wahnsinnig dringend eine saubere Toilette.
Pragmatismus siegt am Ende immer.
So ist es. Wobei dieser finanzielle Aspekt beim Thema Natur ja nochmal eine ganz andere Wendung nimmt. Die Ekum-Wasserfälle.
Ein schwieriges Thema auf dieser Reise.
Sie wollten dahin, fahren 12 Kilometer über eine üble Schotterpiste, obwohl das TomTom-Navi eigentlich eine Route angezeigt hatte. Und kurz vor dem Ziel werden sie im Dunkeln von 2 Einheimischen gestoppt.
Und die wollten Geld.
Richtig viel Geld sogar. Einen völlig überzogenen Preis, nur um ihnen im Dunkeln die restlichen paar Meter den Weg zu zeigen.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Der Autor macht ja im Bericht sehr deutlich, dass er durchaus Verständnis dafür hat, für ausgebaute Infrastruktur oder echte Dienstleistungen zu bezahlen.
Klar.
Aber eben nicht für die bloße, unangetastete Natur. Da prallen 2 Welten aufeinander. Auf der einen Seite diese typisch europäische Erwartungshaltung, dass naturfrei zugänglich sein sollte.
Und auf der anderen Seite?
Die harte wirtschaftliche Realität der meist mittellosen Einheimischen. Für die ist dieser Wasserfall eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt irgendwie vom Tourismus zu profitieren. Die versuchen einfach, aus dem, was da ist, Kapital zu schlagen.
Das stimmt, das muss man auch aus deren Blickwinkel sehen. Es gibt aber auch Orte, wo das mit dem Geld und der Kultur ganz anders gelöst ist. Ein echter Lichtblick war da die Fondation Gasha.
Ein wunderbares Projekt.
Die haben da auf 1500 Metern Höhe die Villa Butanga. Sehr einfache, aber super saubere Zimmer. Und das Ganze ist ein soziales Projekt gegen die Landflucht. Die ermöglichen Jugendlichen dort außerakademische Ausbildungen.
Das schafft echte Perspektiven vor Ort.
Und was der Autor besonders bemerkenswert fand, die haben dort ein Museum für vorkoloniale Kultgegenstände.
Und der Eintritt?
Komplett kostenlos. Das ist extrem ungewöhnlich in einem Land, in dem sonst oft jeder Parkwächter für alles Geld verlangt.
Das zeigt, dass es dort auch Initiativen gibt, die Kultur und Bildung über den schnellen Profit stellen.
Wo der Pfeffer wächst.
Und um dorthin zu kommen, mussten sie einiges auf sich nehmen.
Das war der pure Stress. Sie mussten den Mietwagen, so einen robusten Toyota, um 10 Uhr morgens in Douala abgeben. Also sind sie schon um 5 Uhr morgens losgefahren.
Im Stockdunkeln. Auf dieser wirtschaftlichen Hauptader, die wir vorhin schon erwähnt haben.
Genau. Und es war lebensgefährlich. Extrem riskante Überholmanöver von anderen. Blendende LKW-Lichter überall. Der Autor musste mehrfach voll in die Eisen gehen und das Auto regelrecht in die Pampa lenken, um keinen Unfall zu bauen.
Das ist Adrenalin pur, wenn man da am Steuer sitzt.
Als es dann endlich hell wurde, sind sie an diesen ganzen Dörfern und Plantagen vorbeigefahren. Und genau da wächst der berühmte Peña-Pfeffer.
Der ja wirklich als einer der besten, wenn nicht sogar als der zweitbeste Pfeffer der Welt gilt.
Genau den. Sie hatten eigentlich Freunden in Deutschland versprochen, diesen Pfeffer direkt von den Märkten dort mitzubringen.
Haben sie aber nicht.
Nee, sie haben es einfach nicht gemacht. Nach dieser Höhlenfahrt in der Nacht hatten sie schlichtweg keine Nerven mehr anzuhalten. Sie wollten nur noch überleben und dieses Auto pünktlich abgeben.
Und sie haben es ja geschafft.
Ja, sie kommen an, riskieren ihr Leben, waschen das völlig verschlammte Auto noch extra, stehen pünktlich um 10 Uhr da. Und was passiert?
Lass mich raten.
Der Vermieter taucht nicht auf. Der kommt typisch kamerunisch ganz lockerflockig 2 Stunden zu spät zur Übergabe spaziert.
Also, was bedeutet das alles für uns? Das ist im Grunde eine gewaltige Lektion in Sachen Loslassen. Man muss sich anpassen können und vor allem verstehen, dass es dort völlig unterschiedliche Auffassungen von Zeit und Verbindlichkeit gibt. Sich da an einem europäischen 10-Uhr-Termin festzubeißen, war den ganzen Stress eigentlich gar nicht wert.
Das fasst diese Reise wirklich perfekt zusammen. Wir haben heute eine wahnsinnige Bandbreite gesehen. Von diesen idyllischen Erdnussfeldern und der tiefen Verwurzelung der Schäferin, über diese korruptionsbedingten perfekten Straßen, hin zu absurden Luxushotels und diesen echt halsbrecherischen Autofahrten.
Es ist wirklich ein extrem facettenreiches Bild von Kamerun, weit weg von jeder Filterblase.
Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen Gedanken für unsere Zuhörer, den sie aus all dem mitnehmen können?
Ja. Da gibt es etwas, das mir bei der ganzen Analyse im Kopf geblieben ist. Wir haben ja über Bechincau gesprochen. Darüber, wie unglaublich wichtig es den Menschen dort ist, im absolut eigenen Garten beerdigt zu werden, um den Ahnen nah zu sein. Völlig egal, wo auf der Welt sie vorher ihr Leben verbracht haben.
Ja, das war sehr eindrücklich.
Und wenn du jetzt mal an unsere moderne, globalisierte Welt denkst. Wir sind hochmobil. Wir wechseln für den Job oder die Liebe alle paar Jahre den Wohnort, ziehen in andere Städte oder sogar andere Länder.
Man ist ständig in Bewegung.
Genau. Und da stellt sich mir die Frage, wo ist heute eigentlich dein eigener Grund und Boden? Wenn du heute, genau jetzt, entscheiden müsstest, an welchem geografischen Ort deine Wurzeln so stark sind, dass du dort für immer bleiben möchtest, wüsstest du sofort die Antwort?
Ja, das ist eine sehr tiefe Frage.
Nimm diesen Gedanken heute einfach mal mit.
Ein toller Abschluss. Vielen Dank an dich da draußen fürs Zuhören und Mitreisen. Wir hoffen, du konntest heute viele neue Perspektiven gewinnen. Bis zur nächsten tiefgehenden Analyse. Mach's gut.